Mit mozartschen Klängen auch 2023 liebe Grüße in die Ferne. Zu Weihnachten und für das neue Jahr natürlich alles Liebe und Gute. Viel Spaß beim Hören, wünschte Elisabeth auch im Namen von Christian.
Wir wollen heute ein Zeitzeugengespräch machen mit einer Musikredakteurin, die beim Rundfunk der DDR 13 Jahre gearbeitet hat. Ich werde ihr ein paar Fragen zu ihrer damaligen Arbeit stellen, die uns als Hobby-Rundfunkmacher und auch sicher euch interessieren werden. Dazu sind wir nach Berlin gefahren, um Frau Heller zu besuchen, die unweit der Nalepastraße, dem Sitz des damaligen DDR-Rundfunks, wohnt. Ich bin zufällig durch eine Zeitungsnotiz auf ihre Internetseite aufmerksam geworden. Nun, bei Damen ist es ja immer bei Geburtstagen eine gewisse Zurückhaltung angesagt. Aber ich denke, ich kann hier sagen, dass sie an dem Tag, als das Grundgesetz der Bundesrepublik in Kraft trat, in Thüringen zur Welt kam. Wenn Sie jemand fragt, in welchem Land Sie geboren wurden, was sagen Sie damals, was sagen Sie da? Es gab ja damals, war es ja noch die SBZ.
In der sowjetischen Besatzungszone.
Und damit kommt man durch.
Ich habe das schon öfters erzählt und die Leute gucken mich groß an, weil sie denken, schön, ich bin in der DDR geboren. Ja.
Sie sind ja Pfarrerstochter und hatten schon als Kind Kontakt mit Musik und der Technik, mit der sie aufgenommen wurde. Wie oder was war das genau?
Das ist wirklich spannend, weil mir das erst im Nachhinein so richtig bewusst wurde. Also mein Vater war Pfarrer und zu einem Pfarrer gehört immer eine Kirche. Und in dieser Kirche gab es eine Silbermann-Orgel. Und das ist ja doch eine besondere Orgel vom Klang her. Und der Mitteldeutsche Rundfunk wollte Aufnahmen machen mit einer Silbermann-Orgel, hat lange gesucht und blieb dann in Freireuth hängen. Und dann wurde dort aufgenommen und sogar das Fernsehen war dort und hat von dem Konzert auch noch eine Aufnahme gemacht, die man sogar noch anschauen kann. Ja, und ich war ein kleines Mädchen und saß ganz offensichtlich mitten in diesem Gewühle von Autos und Kabeln und fand das wahrscheinlich schon damals indirekt toll. Ein bisschen später hat mich das so begeistert, dass ich mit alten Smart-Tonbändern, das sind ja wirklich so richtige Wummer, ne? Und das Pfarramt hatte eins und wahrscheinlich noch jemand. Und dann habe ich einfach von einem Band immer aufs nächste und wieder um. Und zum Schluss war ich ein ganzer Chor. Und da war ich dann zwar schon ein bisschen älter, aber mich hat es immer unbewusst schon begeistert.
Hatten Sie eigentlich jetzt als Pfarrerstochter Probleme in der Schule irgendwie? Welche Nachteile oder ging alles so?
Ja, das ist ja immer das große Problem. Ich werde ja immer reduziert auf Pfarrerstochter.
Naja, manche Pfarrerstöchter haben es ganz zu was gebracht. Ja, also.
Wie gesagt, das kriegt man ja erstmal, man macht sich ja als Kind da keine Gedanken drüber. Was ich allerdings gemerkt habe, als ich dann später in der Schule, in der Oberschule war, als ich studiert habe und als ich Lehrerin war, also ich habe möglichst nicht gesagt, dass ich eine Pfarrerstochter bin, weil da wurde man immer irgendwie so ein bisschen schräg angeguckt. Das Positive am Pfarrerstochter-Dasein war, es gab sogenannte Rüstzeiten und dann sind wir immer weggefahren irgendwo, haben uns da getroffen. Und wir waren eigentlich sehr frei. Also wir hatten nicht das Gefühl, obwohl sich rausstellt, es waren auch da Leute von der Stasi dabei, aber wir fühlten uns nicht wie in der FDJ. Ich war ja auch in der FDJ, was mir auch wieder viele nicht glauben. Ne? Ich war auch in den jungen Pionieren. Das haben meine Eltern alles gestattet. Und ja, also es ist komisch, erst später wurde das immer komischer, dass ich das Gefühl hatte, also ich muss mich in der DDR verstecken, weil ich ja eine Pfarrerstochter bin. Das ist da nicht so gern gehört. Ne? Und später dann musste ich mich wieder aus anderen Gründen, hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich wieder nur irgendein Mensch, der sich rechtfertigen muss. Aber das nur ganz kurz dazu. War das Ihre Frage?
Ja, das war, ja, kann man so sagen. Ja. Ja, Sie haben ja eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht. Und ja, konnten ja auch problemlos studieren, gab es keine.
Ja, das ist ja auch so der Witz. Mein Bruder, der ja jetzt schon über 80 ist, der hat in den 50er Jahren keine Lehrstelle gekriegt als Pfarrerssohn. Ob das jetzt an dem Pfarrerssohn war, weiß ich nicht. Aber meine Eltern, die hatten dann eine Gelegenheit, dass er mit 14 Jahren in dem Westen, in einem Lehrlingsheim dort seine Lehre machen konnte. Und ich durfte seltsamerweise auf die Oberschule, was ja eigentlich nicht normal war. Na gut, meine Leistungen waren okay, ne? Da, das war, sagen wir mal, ein Grund oder hätte ein Grund sein können. Und trotzdem war es nicht selbstverständlich, dass ich auf die Oberschule konnte. Es hieß ja damals noch Oberschule, weil ich ja auch keine Jugendweihe hatte. Ich hatte nur Konfirmation, ne? Also ich, damit will ich nur sagen, es gab nicht dieses, dass es bei jedem gleich war. Es gab eben Unterschiede.
Ja, Sie wurden dann ja Musiklehrerin und aus gesundheitlichen Problemen mussten Sie die Sache ja aufgeben und sind dann zum regionalen Sender Weimar gekommen. Du musst sicher dem Nichtwissenden erklären, dass es auch in der DDR, in den Vormittagsstunden vor allem, auf Radio DDR 2 ein Regionalprogramm gab. Und das war doch sicherlich sowas wie ein Hauptgewinn oder ein Traumjob. Wie kommen wir denn dazu eigentlich?
Nee, das ist ein bisschen anders. Also erstens mal, was das Radio anbetrifft. Ich hatte Stimmprobleme. Es war ständig ein blutiger Hals. Ich musste mit dem Musikunterricht den Kindern mit der Schallplatte die Lieder beibringen. So in der Volksbildung kommt man nicht so einfach raus. Da muss man schon den Kopf unter den Arm tragen. Bei mir kam im Unglück, also das Glück im Unglück war, dass ich noch einen Hüftschaden hatte. Also ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht mehr reden. So, war ich arbeitslos. So, und jetzt ist das Gute. Ich habe ja als Berufsausbildung, war ich ja Industriekauffrau oder Mann, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und das war mein Glück. Ich wurde also von der Volksbildung sofort herzlich aufgenommen, im Büro da zu arbeiten. Es war bloß absolut nicht mein Ding. So, und nach einem Viertel oder halben Jahr habe ich gedacht, das geht so nicht. Und dann bin ich einfach zum Sender Weimar gegangen und habe gesagt,
einfach so geklingelt.
Funktionierte Musiklehrerin. Und dann sagten die, das passt wunderbar, sie haben den Abschluss und wir suchen gerade eine Schwangerschaftsvertretung. So, und die geht ja ein Jahr, ne? Das war mein schönstes Jahr, was ich überhaupt beim Rundfunk erlebt habe. Und dann war das Jahr um. Ja, Pustekuchen, was nur die Frau kam zurück. Ja, und dann kam die Kunde aus Berlin. Wir brauchen Musikredakteure. Können Sie nicht nach Berlin kommen? Sie kriegen auch eine Wohnung. Die habe ich bis heute nicht. Ne? Bin also 13 Mal umgezogen. Das Versprechen konnten Sie nicht halten. Ja, und so bin ich nach Berlin gekommen, wo ich eigentlich nie hin wollte.
Und jetzt muss ich mal ganz spitz fragen, hat man, also ich kenne es auch aus einer Berufserfahrung, irgendwie darauf geachtet, dass ja, politisch jetzt zuverlässig waren? Oder hat man jetzt da, beim Rundfunk waren ja keine Dissidenten, denke ich mal. Und dass man jetzt, also als ich damals bei der Post anfing, bei der Funkkontrolle und Messdienst, war die erste Sache von der Kaderabteilung, wir hätten lieber einen Genossen gehabt. Und hat man da bei Ihnen auch irgendwie so nach oder ist Ihnen nicht, hat man einfach gut Glauben und...
Das ist ja das Seltsame. Also weder beim Sender Weimar wurde ich gefragt, ich wurde auch nicht gedrängt, in die Partei zu gehen. Jetzt kommt allerdings noch was dazu. Ich war sehr jung verheiratet mit einem Piloten von der Inderfluch und der durfte eigentlich keine Pfarrerstochter heiraten und auch keine, die eigentlich nicht in der Partei ist und so, und trotzdem ging das alles. Also ich wundere mich bis heute, ich habe dann auch versucht, meine Stasi-Akte einzuholen. Entweder haben sie Sachen vernichtet, aber da stand nicht viel. Also vielleicht war ich sehr unwichtig, ich habe keine Ahnung. Aber ich war immerhin Lehrerin und war eine Pfarrerstochter und war auch noch mit einem Interfluch.
Da kommt was zusammen, ja.
Eigentlich konnte ich mir das immer gar nicht vorstellen. Und man weiß ja, dass in manche Akten vernichtet worden sind. Ja, also ich habe ein Erlebnis gehabt. Ich habe dann im Sommer da gewohnt, da war ich dann längst geschieden. Und plötzlich kommt die Polizei an meine Tür und sagt, ich hätte ein Auto geklaut oder versucht, ein Auto zu klauen. Der Witz, ich habe noch nie ein Auto gehabt. Ich kann bis heute gar nicht Auto fahren. Das war mir doch etwas schleierhaft. Ne? Dann musste ich nächsten Tag zur Polizei und da war ich dann in so einem seltsamen Zimmer und da haben die mich bis auf den Grund ausgefragt, wer denn gestern alles bei mir in der Wohnung gewesen wäre und so weiter und so fort. Das ist bis heute nicht geklärt, was da liegt, was das bedeutete. Ne? So, wir waren ja junge Leute, wir hatten viele Kontakte und einer war drunter, das war ein Sprecher vom Sender Weimar, der war sehr, der hat Sachen ins Telefon geboostet, da dachte ich, holla, wenn das jemand mitkriegt, vielleicht war das der Grund, ich habe keine Ahnung. Aber dann ein paar Tage später kam die Polizei und hat sich entschuldigt. Der Hund hat sich vor die falsche Tür gelegt. Also,
so wie im Film.
Es klingt alles ein bisschen seltsam. Ne?
Aber mal zu Ihrer Arbeit. Wie stellt man sich das jetzt vor als Musikredakteurin? Haben Sie da jetzt Karteikarten oder haben Sie das alles im Kopf und wissen auch genau, welche Musik zu welchem Titel da ist, wenn es jetzt gerade im klassischen Bereich ist? Und dann ist er ja irgendwo auf den Bändern mittendrin, irgendwo der Titel vielleicht, das raussuchen. Ja, das steht man jetzt den ganzen Tag im Tonband? Und
also wie gesagt, ich musste mich wirklich erstmal erinnern, wie das überhaupt war, weil es einfach so lange her ist. Kurzum, es ist ja so, man muss sich immer vergegenwärtigen, es gab kein Internet, es gab kein Handy, es gab nichts. Wir hatten nur uns und sagen wir mal die Veranlagung, dass man vielleicht musikalisch begabt war. Ich meine, wenn man Musiklehrerin wird, sollte das vielleicht so sein. Ja, die Arbeit bestand eigentlich daraus, wir hatten zig Karteikarten mit zig Titeln. Ne? Auf so einer Karteikarte, wo dann drauf stand, Titel so und so und kommt von da und dort. So, und man kam überhaupt nicht drumherum, jeden einzelnen Titel sich auf ein Magnettonband in einem Schallarchiv anzuhören. Den musste man aber so intensiv anhören, dass er hier oben irgendwo, sagen wir mal, abgespeichert ist. Und so war das mit jedem Titel. Und je nachdem, welche Sendung das war, die hat man erstmal nur am Schreibtisch, sagen wir mal, grob gelegt. Ne? Und dann kam ja da auch dazu, man musste ungefähr wissen, endet jetzt dieser Titel, sagen wir mal so, ist das jetzt ein Titel, der mit einem Blasinstrument endet, dann kann ich nicht wieder mit einem Blasinstrument anfangen, dann sollte ich ein bisschen was anderes nehmen, damit so eine gewisse Mischung reinkommt. Und je nach Gestaltung, ob es jetzt eine Magazinsendung ist oder ob es eine gestaltete Sendung ist, ja, es war Handarbeit, es war pure Hand- und Hörarbeit. Das Schöne daran war aber, dass es ein schönes Miteinander war, weil es war ja einer auf den anderen angewiesen und besonders schön waren die Produktionen, wenn die Leute sich pausenlos versprochen haben. Also dann wurde so eine Produktion nie fertig. Dann, ja, jetzt, und dann wurden die Techniker langsam mal wütend. Jetzt reißt euch doch mal zusammen. Da fingen die erst recht alle an zu lachen. Ne? Und in Weimar, da muss man ja mal bedenken, ich war Anfang 20, also Mitte 20. Es war einfach schön. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Das war so eine reizvolle Arbeit. Und Musik hat halt immer was mit Gefühlen und was weiß ich alles zu tun. Und das ging ja dann in Berlin weiter. Da war es wieder ganz anders. Ich war in Weimar, waren die Leute alle so ein bisschen freundlich, aber eben manchmal nur, wenn sie dir ins Gesicht geguckt haben, hinter dem Rücken haben sie dann ein bisschen, also so ein bisschen Scheißfreundlichkeit. Und das war ja ganz anders in Berlin. Also in Berlin haben sich die Leute angeschnauzt. Ich dachte, um Gottes Willen, wo bist du hier gelandet? Da war also eine Redaktionssitzung, die brüllten alle durcheinander, weil sie irgendwie Sendung auseinandergenommen haben. Dann war das fertig, gehen wir jetzt einen Kaffee trinken. Also wie gesagt, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, an diese völlig andere Art, an diese direkte Art. Aber ich muss heute sagen, ich wohne ja nun schon 4 Jahrzehnte hier, ist mir lieber gewesen. Wobei ich natürlich Thüringen vermisse, dieses etwas Warme trotzdem. Ne? Aber was war die Frage, wie wir das gemacht haben?
Ja, was mich jetzt mal interessieren würde, wenn jetzt, sagen wir mal, 10 Musiktitel für die Stunde der Melodie oder was wir mal rausgesucht haben, oder auch bei Magazinsendungen, wenn jetzt da Magazin am Nachmittag, wie das da mal hieß, und jetzt wurden die Lieder, die Titel, lagen die jetzt alle irgendwie auf einem Band und wurden nacheinander abgespielt oder wurden die alle auf einem Band kopiert, um dann, oder wenn jetzt der Sprecher, heute also, ist es ja einfach.
Um das nochmal zu vergegenwärtigen, man hat eine Karteikarte und diese Karteikarte, die ist in der gleichen Ausgabe auf einem Bandkarton. Und von jedem Titel und einem Bandkarton, sagen wir mal, das ist eine Einheit, ne? Und das muss ich kennen. Ich muss das wirklich verinnerlicht haben. Ich vergleiche das immer mit Spotify. Ich war der Spotify-Abonnent und unser Schallarchiv war die Spotify.
Ja, aber wenn das der Titel jetzt gespielt wird und da sind ja mehrere drauf, da ist immer nur eins drauf.
Ein Titel. Wenn ich aber jetzt so eine Sendung produziert habe, so eine halbstündige oder eine Stundensendung, dann war das natürlich produziert. Dann wurden die Titel natürlich mit Wort direkt produziert als ein Ganzes.
Auf ein Band dann und dann abgespielt.
Aber wenn ich jetzt Magazinsendung hatte, ne, dann hatten die Leute im Archiv hatten von mir Pläne, die mussten natürlich alle 5-mal durchgeguckt werden, abgehakt, ob ich auch 40-60% eingehalten habe. 40 bedeutete, also 40 durfte ich aus dem westlichen Ausland und 60% aus den sozialistischen Ländern aus der DDR. Das war erstmal, sagen wir mal, voraus.
Das wurde auch durchgezogen.
Naja, sagen wir mal, ziemlich sehr, zumindest bei Radio DDR, bei DD64 war das ein bisschen lockerer. So, und dann wurde der Plan mit diesem Titel, mit dieser Titelfolge, also wenn es nicht produziert war, sondern für einen Magazinsender war, dann wurde das ins Schallarchiv gegeben und dann haben die Koffer gepackt. Und dann wurden die Koffer, die standen dann, wenn die Sendung begann, standen die bereits da. So, jetzt kam es ja manchmal vor, wir waren ja nicht nur Radio DDR, sondern auch Berliner Rundfunk und die anderen Sender, dass zufällig mal der gleiche Titel gebraucht wurde. Das konnte dann schon mal eng werden, ne? Und dann hüpfte man halt von einem Sender zum anderen oder der Sender oder der Titel war schon nochmal umgeschnitten worden, ne? Also es war immer sehr aufregend. Ich hatte dann immer Albträume und habe gedacht, hast du jetzt eigentlich das Band noch im Bandkarton und so, also, weil man muss sich ja vorstellen, es waren dann Bandmaschinen in den Technikraum und da wurden die dann hintereinander schon aufgelegt, damit es auch zur richtigen Zeit abgespielt werden konnte.
Und haben Sie auch übergreifend gearbeitet für andere Programme oder nur für Radio DDR 1?
Ich habe nur für Radio DDR 1.
Das war jeder Sender war für sich. Ja. Und bei der Abrechnung 40-60, wissen Sie, wie das abgerechnet wurde? Da haben Sie nichts mit zu tun gehabt, ne? Wer bekommen hat oder das ging auch an die
genau,
GEMA?
Das wurde genau bei der AWA hieß das.
Ja, ich war hier die AWA, ja.
Und natürlich, das wurde alles ganz genau im Detail, wurde das dann im Nachhinein nachgearbeitet.
Aber Sie wissen jetzt nicht, was so ein Titel gekostet hat, wenn der AWA oder die so, da, keine Ahnung.
Aber die waren natürlich teuer, ne? Und wie gesagt, es gibt ein sehr schönes Buch von Wolfgang Martin, der erklärt das auch nochmal sehr im Detail, wie das mit den Titeln war, ne, die man einkaufen musste. Manche hatten also die Erlaubnis, die durften nach West-Berlin fahren und durften dort wirklich Musik, also Schallplatten einkaufen. Manchmal hatte auch jemand eine Großmutter oder einen Großvater, der in Westen durfte. Der hat dann auch mal den Titel mitgebracht. Also und dann gab es auch einen, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, beim Rias, der hat sehr...
Olaf Leitner.
Olaf Leitner, genau. Und der wusste genau, wenn Titel mitgeschnitten werden wollten, dann sollte man nicht drauf sprechen. Ne? Und im Westen haben die immer drauf gequatscht.
Ja, damals noch nicht so, aber...
Und dann haben die aber so das ausgemacht, wir sprechen nicht drauf, sodass die das wiederum mitschneiden konnten. Ne?
Da hatte man ganz gute Beziehung zum Rias. Der Leitner hat ja auch viel Kontakt zu DDR-Sängern gehabt.
Also das war wohl eine ganz gute Zusammenarbeit. Ne?
Und welche Art von Musik haben Sie eigentlich rausgesucht? Jetzt so Unterhaltungsmusik, Schlager, Rock, Pop oder Opern?
Das war ja der Witz bei Radio DDR. Es war ja ein Magazinsender, also ein Informations- und Magazinsender. Das bedeutete, wir hatten alle Musiken. Wir mussten Volksmusik hören. Ich hatte noch eine Strecke, das war sehr schön, Folkmusik, was ja nun nicht gleich mit Volksmusik zu setzen ist. Also das war besonders schön, weil da brauchte man auf gar keine Prozente oder irgendwas zu achten. Das war also sehr schön. Dann gab es aber auch Kollegen, die hatten viel mit Operetten zu tun. Opernsendungen gab es so ausgesprochen nur bei vielleicht DDR 2. Aber es gab ja auch Wunschsendungen und dann wurde aus einer Oper dann schon mal was gespielt, ne? Ja, also wir hatten jedes Musikgenre eigentlich. Ne? Also wir waren.
Da waren Sie auch Firmen?
Ja, wir mussten Firmen sein. Das ist ja der Witz. Also kleines lustiges Beispiel, das hätte auch im Westen passieren können. Wenn die Nachrichten gesendet wurden, ne, musste derjenige, der vor Ort auf dem Sender war, sehr genau darauf achten, was die Nachricht war zum Schluss. Ne? Natürlich waren Instrumentaltitel immer Pflicht, ne, nach den Nachrichten. Ja.
Achso, ist noch gar nicht aufgefallen.
Ja, und der eine Kollege, man muss sich ja vorstellen, wir waren da sehr früh auf dem Sender, da erzähle ich gleich noch was dazu, hat nicht so drauf geachtet und der spielt eine Seefahrt, die ist lustig als Instrumente, aber den Titel kennt ja jeder, ne? Und was war die letzte Meldung? Ein Schiff war untergegangen. War nicht so lustig. So, und vielleicht noch ganz interessant, die Magazinsendung ging ja früh um 5 los. Ne? Das bedeutete, wer Dienst hatte, der hatte die Nacht davor nicht richtig schlafen können, danach war er völlig aufgedreht. Wenn ich Frühdienst hatte, bin ich um 3 von einem fremden Auto mit einem fremden Mann drin abgeholt worden, würde ich mir heute nicht mehr zutrauen. Dann sind wir erstmal in die Druckerei gefahren, dann wurden die Westzeitung geholt, also die Sprecher wurden noch alle abgeholt, weil so viele hatten ja nicht ein Auto. Und die Westzeitung waren ja wichtig für die Nachrichtensprecher. Die mussten ja wissen, was der Feind so gerade macht. Ne? Und dann sind wir, wie gesagt, um 3 abgeholt worden. Dann sind wir in die Kantine, kurz haben Kaffee getrunken. Um 5 ging dann die Sendung los. Und die ging bis um 10. Und danach waren wir manchmal eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Weil man ist dann völlig gaga. Ne? aber war immer live. Und deshalb war das immer spannend. Und es war nie langweilig, weil ja jeder Tag anders war.
Und waren Sie auch mal vor dem Mikrofon selber?
Ganz selten. Ich hatte immer den Komplex, ich denke, ich spreche so sächsisch, da traue ich mich nicht. Ne? Und doch, ich hatte ab und zu, ich habe jetzt meine alte Kassette wieder gefunden, ich konnte es gar nicht glauben, da habe ich echt jemand interviewt, also ich fiel aus allen Wolken. Also ganz selten, weil ich war ja Musikredakteurin, ich habe im Hintergrund gearbeitet und die anderen haben die Interviews geführt. Ne?
Und gab es eigentlich sowas wie einen Chefsprecher?
Ein Chefsprecher.
Den Titel Chefsprecher? Also ich habe jetzt gelesen, über Peter Nizella hier, kennen Sie ja wahrscheinlich auch persönlich, nehme ich an, der war Chefsprecher für Radio DDR, also ich habe den Begriff noch nie irgendwo.
Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht.
Ja, darum wollte ich mal fragen.
Peter Nizella habe ich meine eine Silvestersendung vorproduziert, das war natürlich sehr lustig. Dann haben wir das Studio richtig geschmückt, ne, damit wir so ein bisschen in Stimmung kommen. Und natürlich war das nicht live. Ne? Das ist man immer wahrscheinlich auf Nummer sicher gegangen oder er konnte nicht oder was weiß ich. Aber Peter Nizella war ja sehr beliebt durch seine Luftfracht. Also das hat einfach Spaß gemacht. Man kann das immer schwer vermitteln. Die Leute reduzieren uns. Also ich wurde neulich gefragt, mussten Sie denn, wie konnte das sein, dass Sie dort arbeiten, wenn Sie gar nicht in der Partei waren und gar nichts mit der Stasi zu? Ja, ich sage, entschuldigen, die meisten waren nicht in der Partei, gerade die Leute in der Musik, also in den Orchestern war so gut wie keiner in der Partei. Wir waren aber alle organisiert im Freien Deutschen Gewerkschaftsbund und in, also FDGB, ne, und Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Das war, glaube ich, für alle irgendwie Pflicht, kann ich mich so erinnern. Ja, das ist immer so, man wird so reduziert auf etwas, also wer dort gearbeitet hat, der muss ja ganz stramm staatsmäßig irgendwie gewesen sein. Ne? Ist nicht so gewesen.
Naja,
Sie
zumindest
können, nicht bei den Musikleuten.
Sie ja. können ja froh sein, dass Sie nicht gefragt wurden, warum Sie so gut Deutsch sprechen. Ich habe selber erlebt, dass man bei meiner Mutter, dass man dann gefragt hat, wieso sprechen die so gut Deutsch. Ich denke, sie mussten russische Zone. Ja.
Na, wenn ich schon etwas Sowjetischen.
Aber es gab ja dann auch Giftschränke sicherlich im Rundfunk. War das irgendwie geregelt, wer da Zugang hatte?
Also vor allen Dingen bei DD64 gab es diese Schränke, Giftschrank, ne, wo dann die Titel, die eigentlich nicht gespielt werden sollten, die dann doch mal nachts gespielt wurden. Ne? Also ich denke mal, das ist ja schwer. Man redet sich ja auch manchmal in seiner Erinnerung was schön. Aber alle, die ich jetzt noch mal so treffe, wo es überhaupt noch möglich ist, dass man sich noch mal so unterhält, es gab, glaube ich, beim Rundfunk niemand, zumindest in der Naleberstraße nicht, wer nicht dort gern gearbeitet hat. Was natürlich einfach daran lag, es war eine Stadt in der Stadt, wo für alles gesorgt war. Ne? Wir hatten eine Poliklinik, Kindergarten, insofern konnten die Mütter ihre Kinder mitbringen, wenn sie selber noch gar keinen Kinderplatz hatten, was selten vorkam. Und dann sind die aber im Kindergarten gefahren worden. Dann gab es einen Shuttlebus, weil das ja ganz schwer zugänglich war. Ja, und es gab sogar eine Sauna, ne? Also es war alles da. Und heute ist es sehr lustig in der ehemaligen HO, wo man also mal Apfelsinen gekriegt hat und Bananen. Da ist jetzt eine Pizzeria drin, da stehen sie jetzt auch wieder Schlange, die Badegäste, beziehungsweise die Leute, die dann am Ufer jetzt sitzen, ne? Weil ist ja jetzt für alle zugänglich, ne? Ist schon sehr amüsant.
Jetzt habe ich mal eine ganz spitze Frage. Haben Sie und auch andere beim Rundfunk, haben Sie auch Westradio gehört?
Das wurde ich neulich von Südkoreanern gefragt, wie das bei uns war. Ich habe direkt mal ein bisschen rumgefragt. Mein Bruder, wir haben alle Westradio und Westfernsehen, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir es nicht gemacht hätten. Aber mein Bruder hat gesagt, in den 15 Jahren, als er die Lehrausbildung, also ich habe 4 Brüder, ne? Der andere Bruder, der hat gesagt, die mussten das unterschreiben, bei also die Lehrlingszeit, dass sie kein Westfernsehen gucken oder Westradios hören. Die haben es natürlich trotzdem gemacht. Und dann gab es wohl die Kunde, dass FDJler dann manchmal die Antennen vom Dach geholt haben. Das soll wohl wirklich vorgekommen sein.
Ja, das war kurz nach der Grenzschließung im Ochskopfgegend, also, aber hat man ganz schnell wieder.
Dann wollten die auch von mir wissen, ob da wirklich richtige Strafen folgten. Also es konnte sich keiner von denen erinnern, die ich gefragt habe, dass sie bestraft worden sind. Die bei der Armee waren, mussten ja auch unterschreiben. Und dann war ja.
Ich habe 2 Tage im Bau gesessen.
Ja, diese Gemeinschaft wegen Höhe. Im Westen?
Ja. Und mein Opa war im Gefängnis seit 2,5 Jahren Zuchthaus wegen London hören. Ja, das war 43. Das ist Familientradition. Ja, ja. Und wir haben ja bis zum Schluss auch noch immer England gehört, bis er abgeschalten hat jetzt hier vor einem Jahr. Aber gut, das ist eine andere Geschichte jetzt. Aber ich meinte jetzt speziell Sie jetzt so als Mitarbeiter Rundfunk hier DDR und dann zu Hause Westradio hören.
Ja, das ist ja so ganz verrückt. Ich muss mich ja manchmal dafür entschuldigen, dass ich einen Osttitel gut fand. Also das war dann wieder das absolute Extrem, ne? Weil wenn man so eine Sendung gestaltet, man muss ja die Titel alle kennen, ne? Und natürlich hört man da genau zu. Und es gab viele Titel, die einfach schön waren und die waren richtig gut, ne? Und wir sind ja immer mit einer Schere im Kopf rumgelaufen. Wir sollten super tolle Musik machen, hatten aber x Vorgaben, was wir alles nicht durften. Und das war schwierig, ne? Wir sollten besser als der Westen sein, aber wir durften ja alles Mögliche.
Ja, da gleich die Frage, wusste eigentlich jeder so mit der Schere im Kopf, das war ja eigentlich schon, gab es ja wahrscheinlich wenig Auseinandersetzungen nachher mit dem Chefredakteur. Man wusste ja schon so, was war und was nicht. Oder gab es auch Sachen, wo Redakteure versucht haben, mal auszutesten, wie weit man gehen kann? Oder ja, waren da alle stramm linientreu?
Das gab es ganz sicher. Bloß, wie gesagt, ich kann ja immer nur für mich reden, was ich erlebt habe. Was zum Problem wurde, das war dann gegen Ende der DDR. Es waren ja viele Leute schon abgehauen. Ne? Zum Beispiel der Komponist von Veronika Fischer, der war schon drüben. Dann durfte ich Veronika Fischer nicht mehr spielen. Ne? Also zum Schluss wusste ich gar nicht mehr, wen ich noch spielen sollte. Also das war dann schon echt ein Problem. Bloß ich habe wiederum, hat wohl Siegfried Jordan, der die Schlagerrevue gemacht hat, der ist ja jetzt noch tätig, der ist ja schon über 90 und der hat gesagt, es gibt jetzt wieder bei den freien Radios solche Vorgaben, man soll maximal 4 Osttitel spielen. Also es wiederholt sich alles unter anderem Vorzeichen. Ne?
Ja, na hier der SFB1 hier, der hat einer mal gefragt in 90er Jahren, warum überhaupt keine DDR-Titel gespielt werden und bekam dann wohl zur Antwort, dass sich die Leute nicht an dieses furchtbare Regime erinnern. Also das ist, wir sind ein freies Land. Und aber jetzt mal den Bogen wieder. Wie politisch war das eigentlich im Haus bei Ihnen? Hat man da jetzt irgendwie...
Was meinen Sie jetzt? In einer Leberstraße?
Ja. Also wenn ich heute höre, letzten 33 Jahre, wird mir nur erzählt, ich wurde gegängelt, ich wurde alles Mögliche, was ich nicht durfte, was ich nicht sagen durfte, musste 2 Meinungen haben. Also heute habe ich wieder 2 Meinungen. Hatte ich damals nicht. Wurde das irgendwie, fühlten Sie sich da irgendwie auch politisch gegängelt oder war das eigentlich eine freie Atmosphäre, was man da so?
Also es war so ein bisschen wie eine Theateratmosphäre, ne? Das mag dran liegen, man war jünger. Ne? Ich war ja damals Anfang 30 oder erst mal Ende 20, Anfang 30. Man wusste genau, was man nicht durfte. Man hat irgendwie gelernt, damit umzugehen. Und bei den Wortleuten, dann war immer so große Sitzung, ne, nach Magazin. Na ja, dann hat man so zugehört und dachte, hoffentlich ist der ganze Quark bald vorbei. Da wird natürlich, wie sagt man so schön, Phrasen gedroschen, ne? Und man hat immer so das Gefühl gehabt, die glauben das selber nicht, was sie da erzählen. Aber das hat man einfach so, ja, irgendwie gelassen hingenommen. Bloß ich war ja auch bei der Musik. Ich hatte da nichts auszustehen. Und in der Musik gab es, glaube ich, überhaupt nicht, wo mal jemand irgendwie große Schwierigkeiten gekriegt hat. Anders beim Wort, wenn dann zum Beispiel ein Sprecher drüben geblieben ist, dann gab es schon Ärger oder so. Oder manchmal hat man auch so durchgeschleust, obwohl die haben gar nichts geleistet und man hat sie aber nicht auf der Straße liegen gelassen. Es war schon manchmal seltsam. Und was das wirklich Seltsamste überhaupt war, das werde ich nie vergessen. Wir sind ja jetzt gerade im Oktober. Wir wissen ja, dass am 9. Oktober diese große Demo in Leipzig war. Ne? Und am Sonnabend war dieses vom Palast der Republik, wo sie die Leute zusammengeschlagen haben. Also man kennt ja, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert. Das war Sonnabend und Montag komme ich ins Funkhaus und das Gelände ist sehr groß. Und ich habe gedacht, ich komme in eine Totenstadt. Es war kein Mensch da, obwohl sie alle da waren. Also gefühlt war das ganze Funkhaus leer und es war wie so eine Totenstille, natürlich nur gefühlt, weil, glaube ich, alle so geschockt waren, was da passiert ist. Und dann, ich war ja gewissermaßen, auch wenn ich nur bei der Musik war, ich war ja in einer Art Zentrale. Ne? Der Rundfunk war ja dann so ein Hauptzentralinformationsteil. Und jeden Tag oder jede Stunde war es anders als vorher. Ne? Das war die aufregendste Zeit, die ich jemals erlebt habe. Und es war absolutes, man kann das nicht beschreiben, was da abging. Und ich glaube, die Leute sind einfach verstummt zum Teil.
Und gab es dann auch so, zwischen den Kollegen so private Diskussionen über die ganzen Zustände 1989, dass man sagt, das geht noch nicht so weitergehen oder die Nachrichten. Ich meine, man hätte ja immer so getan, als ob nichts war.
Das war ja das Schöne. Man sollte immer so tun, als ob doch alles ganz wunderbar ist, obwohl man ja wusste, ist alles gar nicht so wunderbar. Das war ja auch sau schwer, ne? Also nicht für mich als Musikredakteurin, aber für die Leute, die diese Wortanteile zu gestalten hatten, ne? Und natürlich, ich kann mich noch mal erinnern, ich weiß nicht, ob ich in meiner Erinnerung was verwechsle, aber man war auch eingeschüchtert, ne? Es gab ja dann das neue Forum und dann gab es ja den Aufruf von den Rockern, ne? Und ich weiß nur noch heute, dass ich so schüchtern war, dass ich unterm Schreibtisch was unterschrieben habe. Also ich war selbst so eingeschüchtert, dass ich mir nicht getraut habe, so ganz offen irgendwie mich zu äußern. Das weiß ich schon, dass das so war.
Und hatten Sie irgendwie auch mal Rückmeldung über die Hörerzahlen, wie die Einschaltquoten waren? Oder?
Das war schwierig in der DDR, aber die Hörerpost zeigte ja dann doch, wer was gehört hat. Und das war zum Teil erstaunlich gut. Wahrscheinlich hing es mit dem Tal der Ahnungslosen in Dresden zusammen. Die haben am meisten gehört, weil wir hatten neulich einen, den wir trafen, der da als junger Mensch da gewohnt hat. Der hat gesagt, ja, also wer hatte ja nichts anderes. Also sie konnten nur die DDR-Sender hören und im Großen und Ganzen. Und fanden sie die ganz gut, außer Nachrichten, also aus diesen Propagandanachrichten. Ne? Und das ist ja eigentlich auch so das Ungerechte. Wir haben uns größte Mühe gegeben, gute Sendungen zu machen. Und im Nachhinein kann man sagen, wir wissen inzwischen, dass wir ganz gute Sendungen gemacht haben, wenn wir das jetzt manchmal mit jetzigen Sendungen vergleichen. Aber das wurde ja nicht gewürdigt, weil es hat ja gar keiner gehört. Ne? Also dann kommt man sich auch ziemlich ein bisschen verklapst vor. Ne? Und wie gesagt, gerade bei Spezialsendungen, da wusste man dann ungefähr, wer hört oder so. Ne?
Ich komme nochmal auf das Westradio zurück. Hat sie es eigentlich gestorben, wenn Westradio gehört haben, wenn von Ihnen eine Sendung lief? Oder muss man damit leben?
Nee, das haben wir ja von vornherein gewusst, dass das wahrscheinlich so ist. Aber wir haben trotzdem erstaunlich viele Zuschriften auf, gerade auf diese Sendung, Liebe, welch ein schönes Wort, haben wir Zuschriften gekriegt. Also weil das lief auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Allerdings hat mein Chef gesagt, die Sendung wäre zum Teil so anrührend und gefühlvoll gewesen, dass man Angst haben musste, dass dann vielleicht einer Selbstmord über Silvester macht, weil er also sich aus Liebeskummer oder was weiß ich. Ja, also sowas habe ich dann auch zu hören gekriegt.
Sie haben ja schon erzählt, wie das war, als die Konzerte 1989 losgingen. Und ja, wie war im Sommer, im Herbst und nach dem 9.11. Und ich meine, Sie wussten dann ja auch wahrscheinlich nach der Wahl 1999, dass irgendwann der Hammer fällt. Wie war das da eigentlich so?
Also wenn ich heute so zurück, man kann es kaum mehr in Worte fassen. Ich weiß nur noch, es war ja dann so ab Sommer oder schon ab Mai, ab bis August so, hieß es ja immer, der Letzte macht das Licht aus, ne? Und jeder, man hörte, der ist weg und so. Nun war ich ja Mutter eines kleinen Kindes, ne? Und der war dann auch noch krank. Und ich weiß nur noch, wir haben ihn dann im September ein Kasperletheater gekauft, also so ein, ne? Und haben Weihnachtslieder gespielt. Also wie, als ob wir blemblem sind und nicht wussten, wie es weitergeht. Es konnte ja keiner ahnen, dass da was passiert, ne? Und natürlich, die Leute wurden lockerer. Also die haben da nicht mehr groß ein Blatt vom Mund genommen. Und trotzdem war das so ein Zwischending, ne? Man war irgendwie verunsichert, war ja auch in China, ne? Also man wusste nicht, wenn das in Deutschland dann passiert, hätte ja alles passieren können, ne? Und wie gesagt, dann fiel die Mauer und dann herrschte ja nur noch Euphorie. Also ich glaube, wir haben alles gekonnt, was die nicht mal in Westsendern konnten. Wir waren frei, freier ging es gar nicht. Ne? Und die Leute blühten auf und haben sich gefreut, haben gesagt, endlich können wir das so machen. Und ich glaube, es gab überhaupt keine Verbote mehr. Ne? Was man machen wollte, konnte man, natürlich musste das Sendeschema eingehalten werden, das meine ich jetzt nicht. Aber die Inhalte waren frei. So, und dann muss man sich mal vorstellen, ein Mensch darf frei seine Arbeit ausführen, was er vorher nie konnte, wenn auch bedingt, ne? Manches konnte man ja machen. Und dann kommt nach anderthalb Jahren einer und sagt, nö, es ist vorbei. Da denkt man, balla balla. Ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, mir hat einer die Kehle durchgeschnitten. Also man lässt Menschen in die Freiheit, dann sind sie frei, da sagt man, nö, das war's jetzt. Also das war furchtbar. Und das ging ja nicht nur uns beim Rundfunk so. Das war ja, also das, natürlich war man damals nur mit sich selber beschäftigt, aber das ging ja vielen so. Und ich glaube, das haben bis heute die viele Menschen nicht verwunden. Und ich kenne Kollegen, die gehen bis heute nicht auf dieses Gelände von einer Lepra-Straße, weil sie es bis heute immer noch nicht verarbeitet haben. Dass das natürlich, dass der Ostrundfunk, das ist ja die eine Sache, aber wie man mit den Menschen das gemacht hat, wie man die behandelt hat, das war unter aller Kanone.
Ja, Sie hatten ja auch, sind ja auch ein tiefes Loch gefallen dann nach der
Na, ich bin Sache, nur noch in tiefe Löcher gefallen. Ich habe den Kapitalismus pur sofort kennengelernt.
Sie sind ja nur am Tage des Grundgesetzes geboren, da fühlten Sie sich irgendwie betrogen davon oder dann die ganzen Sprüche, die man dann jetzt losgelassen hat von Freiheit und Arbeit muss sich oder hier, Leistung muss sich lohnen. Könnten Sie da?
Also da kann ich ja wirklich, ich könnte ja ein ganzes Buch drüber schreiben, über diese Karriere, angefangen von ABM-Maßnahmen, Weiterbildung, Aushilfe. Also ich hatte zum Beispiel eine der vielen Weiterbildungen und brauchte ein Praktikum. Ne? Und dann denke ich, na, hast ja schon beim Rundfunk gearbeitet, hast schon beim SFB mal ein paar Wochen ausgeholfen, habe mich beworben. Nein, Sie sind zu alt. Also ich war gerade mal Anfang, Mitte 40, ne? So, und ich habe Sachen erlebt von Demütigung, also die wünsche ich wirklich keinem. Also ich wurde, also nicht nur ich, wir wurden hingestellt, als können wir nicht mit Messer und Gabel essen, als sind wir vollkommen blöd. Wir hatten eine Weiterbildung, das ist unfassbar, es ist aber wirklich passiert. Das waren 30 Leute, die hatten alle einen Doktorabschluss oder Diplom oder sonst was. Da stellt sich der Direktor da vorne hin und sagt zu uns, wenn Sie nicht so blöd wären, würden Sie hier nicht sitzen. Also ich will nochmal sagen, solche Demütigung pausenlos. Und wenn man das über Jahre erlebt und dann, wie gesagt, erst war es Arbeitslosenunterstützung, dann war es Arbeitslosenhilfe und dann kam Hartz IV. So, und man muss sich das mal vorstellen, man ist sich keiner Schuld bewusst. Man hat immer geguckt, mach das und mit einem kleinen Kind ist ja nochmal doppelt so schwer, beziehungsweise wird ja dann ein bisschen größer. Ich bin mit Hartz IV in die Rente gegangen. Also es ist unglaublich, wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht so ein kreativer Typ wäre und hätte mir nicht professionelle Hilfe gesucht, was ich ja dann nach 10 Jahren endlich mal gemacht habe, da wird eine schwerste Depression diagnostiziert, ich würde gar nicht mehr leben. Und wenn ich dann erlebt habe, wenn dann die Hartz-IV-Empfänger so hingestellt wurden, ja, die wollen ja alle nicht arbeiten. Das habe ich ja sogar von Bekannten, ja, da hast du bestimmt nicht genug unternommen. Also das ist unfassbar. Also wer das nicht erlebt hat, der weiß nicht, was solche Leute durchmachen. Ne? Und man guckt ja jetzt anders drauf zurück, als vielleicht in den Momenten, wo man sich in dieser Misere, sage ich jetzt mal, befand. Heute kann ich sagen, ich habe zwar kein Geld, aber ich habe unheimlich viele Erfahrungen gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich ja in Arbeitsbereiche reingedrückt wurde, die ich mir ja so gar nicht ausgesucht habe. Und ich konnte mich ja auch austesten, kann ich auch mal das oder kann ich das? Und das Interessante war, ich habe ja immer vor Wochen nur, ne, als studentische Aushilfskraft oder als Mädchen für alles, habe ich ja in den verschiedensten Redaktionen gearbeitet, beim SFB, was später ABB wurde. Dadurch bin ich in die Hörspielabteilung reingekommen, in die Featureabteilung, in die Filmabteilung, in die Musik. Und dadurch ich Mädchen für alles war, habe ich ja im Hintergrund ganz viel mitgekriegt, was ich sonst vielleicht in meiner Arbeit als Musikredakteurin gar nicht mitgekriegt hätte. Und diese vielen ABMs, da haben wir ja unterschiedlichste Leute auch kennengelernt. Und auch wenn das nicht immer positiv war, aber heute im Nachhinein empfinde ich sowas wie Dankbarkeit. Trotz alledem, weil mein Leben ist ja trotzdem reich auf eine gewisse Weise. Ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt aus den unterschiedlichsten Berufsbranchen und so gesehen, denke ich dann wieder heute, ich kann eigentlich dankbar sein. Und ich habe, was sehr komisch klingt, aber es ist wirklich passiert, ich hatte einen Traum, ne? Also so im Halbschlaf und dann wusste ich, ich sterbe jetzt. Ne? Also ich meine, es ist ja komisch, wenn man träumt, man stirbt. Und dann wurde, und dann wurde ich gefragt, ob es irgendwas gibt. Und ich sage, ja, ich bin dankbar dafür, dass ich einen Sohn habe oder dass ich meinen Sohn habe. Und das war so, ich konnte mit Dank praktisch die Erde verlassen. Das werde ich nie vergessen. Ich hatte so ein Dankbarkeitsgefühl in mir drin. Und auch heute, wenn ich mich über zig Dinge ärgere und so, und dann denke ich immer, es ist jetzt so, wie es ist. Ich versuche das zu verändern, was in meiner Macht steht, und alles andere kann ich nicht. Und ich versuche, zu den anderen Menschen so zu sein, wie ich es mir wünsche, dass sie zu mir sind. Mehr ist, glaube ich, nicht drin. Aber das ist, denke ich, als Abschluss vielleicht wichtig, dass man nochmal weiß, dass, Sie haben mit einer Frau gesprochen, trotz alledem, was sie erlebt hat, ist sie auf eine gewisse Art dankbar.
Und ja, Frau Heller, Sie haben da auch geschrieben, dass Sie gerne Segel fliegen. Fliegen Sie selber oder,
ja, das ist ja
oder fliegen Sie nur mit?
Ich wundere mich heute noch. Also ich hatte einen Mann, der war Kunst- und Segelflieger. Und der hat das also unbedingt gewollt, dass ich als junge Frau damit auf den Flugplatz gehe. Und ich habe mich da auch begeistern können. Ich musste sogar noch in die GSD eintreten, weil da musste man in der GSD sein, Gesellschaft für Sport und Technik. Also man musste auch gesundheitlich fit sein. Und dann hat er mich mitgenommen und dann saß ich da so und wusste gar nicht, wie mir geschah. Plötzlich kriegte ich einen Fallschirm um und jetzt ging es erstmal hoch in die Luft, natürlich mit dem Fluglehrer. Ne? Und dann habe ich wirklich Stück für Stück fliegen gelernt. Das Dumme war nur, an einem bestimmten Punkt ging es nicht mehr weiter, weil der Fluglehrer hinter mir, ich vorne, ich den Steuerknüppel, dann sagt er, ja, wo wollen Sie denn, oder wo willst du denn jetzt landen? Ich vor lauter Schreck das Ding hochgezogen und dann wieder runter und wir wären bei einem Rapsfeld gelandet. Das hatte dann zur Folge, dass das Flugzeug nicht mehr so ganz sauber war und wir das sauber machen konnten, mussten am Boden. Und es waren ja auch Schüler von mir da, ne? Also ich sah die Schule von oben, ne? Aber die Schüler sahen dann mich unten mit meinem Mann, wie ich dann das Flugzeug sauber gemacht habe. Aber es war ein tolles Gefühl. Also ich habe das bis heute nicht bereut, dass ich zumindest angefangen habe, Segelfliegen zu lernen. Ne?
Ja, ich habe ja meine Liste jetzt hier abgearbeitet. Und wie steht im Spiegel immer so schön? Frau Heller, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Danke, bitte. Gern geschehen.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Das war übrigens ein Interview von zwei Hobby-Radiomachern, die sich zum Ziel gesetzt haben, einmal im Monat für 20 Euro eine Stunde bei einem Kurzwellensender senden zu dürfen. Ist allerdings nur im Ausland zu hören, aber in dem Falle auch mal hier. Und als Anhang vielleicht noch das aus dem Jahre 2009.
Das vielleicht schönste Relikt aus sozialistischen Zeiten, was von außen eher an einen Bunker erinnert, birgt im Innern ein Meisterwerk der Akustik, das seinesgleichen sucht, den großen Sendesaal 1. Ein Raum gebaut für den perfekten Klang. Der berühmte Nalepa-Sound lockt längst wieder die großen Musiker an, wie Murray Perea. Der Pianist hat sich hierher zurückgezogen, um Johann Sebastian Bachs Partiten 1, 5 und 6 einzuspielen.
Thank you.